Die Arbeitszeiten fangen um 8 an, um 10 ist Kaffeepause, zwischen 12 und 1 ist Mittags, nachmittags um 2:30 ist Kaffeepause, um 16 Uhr kommen keine Patienten mehr und bis 17 Uhr ist Telefonzeit.
Kaffeepausen, die im Dienstplan stehen und ein Praxisschild, auf dem einfach steht, wir machen jetzt Fika, also Kaffeepause. Was sich für viele deutsche Ärzte und Teams wie ein ferner Traum anhört, war für meinen heutigen Gast jahrelang gelebter Alltag. In Schweden ist die Kaffeepause nämlich viel mehr als nur Koffeinzufuhr. Sie ist ein Symbol für eine Kultur auf Augenhöhe, in der Hierarchien konsequent abgebaut werden. Heute im Club der Gestalter begrüße ich Michael Kugler. Er hat als Allgemeinmediziner Jahre in Skandinavien praktiziert und den krassen Kontrast zum deutschen Hierarchie-Dschungel erlebt. Wir sprechen darüber, warum das schwedische Du mehr als nur eine Anrede ist und was wir für unsere Praxen hier abschauen können, um den Job wieder menschlicher zu machen. Von Skandinavien direkt ins Allgäu. Viel Spaß beim Gespräch mit Michael Kugler. Das alles gibt's gleich, aber jetzt starten wir erstmal so richtig los. Das haben wir schon immer so gemacht. Ein Satz, den wirklich jeder im Gesundheitswesen schon mal gehört hat und der nur eins bedeutet: Stillstand. Aber wir wollen nicht mehr einfach nur funktionieren und Opfer des Systems sein. Deshalb schmeißen wir hier im Club der Gestalter alte Muster einfach aus dem Fenster. Hier geht es ums Anpacken, ums Verändern für dich, dein Team und deine Patienten, damit der Job wieder Spaß macht und nicht nur Nerven kostet. Ich bin Annette Sabo und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Also, ich freue mich sehr, dass ich dich heute begrüßen darf. Hallo Michael.
Hallo.
Grüß dich. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst für mich, für unser Gespräch. Als ich die Idee zum Podcast hatte, bist du mir als fast als erstes in Sinn gekommen, weil du eine sehr interessante Vita hast, wie ich finde. Aber ich darf dich jetzt noch mal ganz kurz vorstellen für unsere Zuhörer. Michael Kugler, Allgemeinmediziner aus Kempten, der früher in Schweden gearbeitet hat.
Stimmt, genau.
Genau, und deswegen warst du für mich auf meiner Liste ganz vorne. Und mag ich dich gleich mal fragen, warum Schweden?
Das ist eine entweder lange oder kurze Geschichte. Es war am Studienende. Ich habe fürs Studium noch bei einer Versicherung gearbeitet. Hashtag gelbe Engel und so. Mhm. Und ich wusste nach dem Studium noch nicht genau, wo es hingehen sollte. Und was mich abgeschreckt hat, das waren einfach die Arbeitsbedingungen in Deutschland mit dem damals noch existenten AIP, wo du für viele Wochenstunden wenig Geld bekommen hast und der Hierarchie. Und damals beim ADAC gab es verschiedene ärztliche Kollegen, die haben da sich mit dem Gedanken befasst, ins Ausland zu gehen, primär nach Norwegen wegen den Arbeitsbedingungen. Und da habe ich dann auch angefangen, mich umzugucken. Und Norwegen wollte damals nur Fachärzte. Und dann hat mir aber ein Kollege aus Schweden auf eine E-Mail zurückgeantwortet und hat gemeint, in Schweden würden sie eben auch Studien oder frisch fertig gewordene nehmen und weiter ausbilden. Und so bin ich dann nach Schweden gekommen. Viele E-Mails, irgendwann eine Woche Probegespräche, so mit eingeladen worden und eine Woche dort Hotel und ein Auto und mal sich alles angucken und verschiedene Abteilungen, verschiedene. Das hat mir gut gefallen und der Sprachkurs war auch mit drin. Und dann bin ich 8 Wochen nach meinem dritten Staatsexamen nach Schweden, am 6. Januar.
Okay, und es ging ja hauptsächlich um dieses AIP und diese Hierarchien in Deutschland. Das ist in Schweden also ganz anders aufgebaut, die klinische Ausbildung.
Also es ging nicht nur, es war natürlich schon, meine ganze Familie ist so ein bisschen auf Wanderschaft. Mein Vater war in Afrika und dann in der Karibik und ich bin damit ein bisschen aufgewachsen, dass wir viel unterwegs sind und keine Hemmungen haben, Deutschland für immer oder zeitweise zu verlassen. Und es war, mal vom Land wusste ich damals noch nicht so viel. Also ich war noch nie dort gewesen, aber es sollte ja immer schön sein. Aber was ganz klar ein großer Vorteil war, ist halt, dass man von den 6 Jahren Studium in Deutschland nicht leben kann. Also entweder wohnst du nach 6 Jahren Studium noch bei deinen Eltern oder du hast einen Partner, Partnerin, die deutlich mehr verdienen. Und willens waren, sich damit zufrieden zu geben, dass du 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeitest. Und die Hierarchie in Deutschland war damals noch sehr viel ausgeprägter. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie weg ist, aber auf jeden Fall ein wenig abgeflachte ist immer noch vorhanden. Und das gibt es in Schweden gar nicht.
Strukturen zumindest, ja. Die sind noch da, ja. Das auf jeden Fall, ja.
Mhm. Und die Chefarztvisiten, die sind heute wie damals berühmt für lange relativ ergebnisfrei und sinnlos. Oder ja, muss man halt ehrlich sagen. Also der Privatversicherte darf einen Professor treffen, wer es braucht. Ich weiß nicht, ob die Medizin mit zunehmendem Alter besser wird. Also zunehmendem Alter vom Behandelten.
Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Aber war es für dich, war das ein Problem, dass deine universitäre Ausbildung in Schweden anerkannt wurde? Oder war das, ging das?
Überhaupt nicht. Also, man wurde da so richtig schön an der Hand genommen. Das war also ein Komplettpaket in der Anstellung mit dem bezahlten Umzug nach Schweden. Zu Beginn eine Dienstwohnung. Und da waren 3 Monate Sprachkurs dabei, währenddem man aber auch schon Gehalt bezogen hat.
Wow.
Ja, also man ist da nicht angekommen, weil erst mal 3 Wochen irgendwie auf Erspartes oder auf Gutschriften von den Eltern angewiesen, sondern man hat also ab dem Zeitpunkt Geld bekommen. Und der Sprachkurs, das war alles ein bisschen frustrierend, weil nach 6 Wochen Sprachkurs kannst du halt immer noch nicht die Nachrichten verstehen oder ferngucken ist dann auch noch ziemlich unmöglich und irgendeinen Witz auf Station verstehst du auch noch nicht. Aber es ist ein Anfang und man wird da ernst genommen, auch wenn man von der Uni kommt. Und man wird ernst genommen als irgendwann profitables Mitglied in der medizinischen Gesellschaft.
Schön. Und war das damals so, oder war das damals so speziell, oder wie soll ich sagen, die Tatsache, dass Schweden dich so mit offenen Armen empfangen hat, sage ich jetzt einfach mal so, war das damals so, weil die irgendwie einen Fachkräftemangel hatten, oder ist es einfach so schwedische Kultur, oder sind die auch heute noch so eingestellt, dass sie ausländischen Fachkräften gegenüber sehr offen zeigen?
Vieles spielt damit. Also aus irgendeinem Grund, den habe ich so ganz auch nie verstanden, sind die Schweden den Deutschen unheimlich offen gegenüber. Also das ist nicht, wenn man als Urlauber in ein anderes Land fährt, dass es heißt, ui, du kommst aus Deutschland, super, in Schweden ist es so. Die freuen sich tatsächlich sehr.
Okay.
Und Schweden hat schon seit längerer Zeit diesen chronischen Ärztemangel. Und das war damals einfach ein staatlich Gesundheitswesen ins Projekt, möchte ich fast sagen, dass man also im Ausland auf Headhunting geht nach Studienabgängern.
Okay. Also ganz gezielt.
Ganz gezielt, ja. Mhm. Da gab es also auch große Veranstaltungen in großen Städten, in Hamburg oder so, wo also die wirklich einen Stand hatten und haben ein Studium, das war eine Vorstellung, ein Vortrag, und die haben da Interessenten direkt beraten. Ich bin da eher so zufällig eben reingerutscht, weil ich persönlich den Kontakt nach da oben gesucht habe.
Nach oben, nach Schweden?
Nach Schweden. Genau. Und du wirst da wirklich an der Hand genommen. Also umziehen nach dem Studium von hier nach Köln und eine neue Arbeit anfangen oder neue Stelle anfangen, ist deutlich schwieriger als nach Schweden zu gehen, weil du hast da also im Krankenhaus eine Sachbearbeiterin, die ist dafür mitverantwortlich bei Gesprächen mit dem nächsten Chef. Die ist aber genauso damit befasst oder befasst sich damit, dass deine Anerkennung durchgeht bei den schwedischen Behörden. Mhm. Man kommt mit Englisch sehr weit, aber irgendwann kann man halt diese Behördengeschichten auch nicht mehr auf einer Fremdsprache regeln, also außer in Deutschland, da funktioniert das, aber in vielen anderen Ländern eben nicht.
Ja.
Und die hilft einem bei Bankkrediten und Autoummelden und ja, und das ist dann auch alles sehr problemlos, nachdem, das merken viele meiner Patienten auch, das Sie fällt weg. Also man duzt sich. Man ist also mit jedem bis auf Königin Silvia, also bis auf irgendwelche Mitglieder des Königshauses, die werden gesiezt. Mhm. Aber als normaler Mensch kommt man mit dieser Ansprache des schwedischen Sies quasi nie in Kontakt. Mhm. Da ist die 83-jährige Martha, das ist die Martha, und dein Chef, das ist Jan Olof, und die Putzfrau ist die Svenja. Also das, und so genau wirst du angeredet von deinem Patienten, nicht als Herr Dr. Doktor, sondern als Hallo Michael oder... Mhm. Das ist sehr angenehm.
Auf Augenhöhe.
Ja.
Von Mensch zu Mensch.
Genau.
Wobei ich muss ja sagen, also ein großer Klinikkonzern hier in der Region hat ja vor 2 Jahren auch das Du ausgerollt, über alle Hierarchien hinweg, also von der Geschäftsführung über intern. Tatsache ist so.
Kenn ich die?
Den kennst du sehr gut, ja. Tatsache, vor 2 Jahren haben die das ausgerollt, intern, dass das Du bevorzugt wird und dass es auch, dass alle angehalten sind vom Chefarzt über bis zum obersten Geschäftsführer das Du anzuwenden. Also wir scheinen uns da irgendwie vielleicht auch ein bisschen orientiert zu haben am Norden. Aber da sind wir mittlerweile, also findet da vielleicht auch so ein Umdenken statt bei uns. Natürlich ist es, glaube ich, bei uns auch kulturell ganz anders verankert, diese Hierarchien und diese Ansprache, dieses, ne, was ist höflich und was nicht. Es ist ja bei uns auch sprachlich einfach, glaube ich, nochmal ganz anders.
Ich denke, das ist halt einfach schwierig. Also wenn es gut läuft, dann läuft es gut, dann ist das alles in Ordnung. Problem ist in der Diskussion, wenn man Kritik an der Sache oder an einer Person äußert, da sind wir eben dieses distanzierte Sie gewöhnt,
ja.
Wo man dann auch jemanden noch kritisieren kann, ohne persönlich zu werden. Und das haben die nordischen Länder und die angloamerikanischen Länder, die ja auch alle Du sagen, Amerika, England.
Ja, ja. Die brauchen das nicht, gell?
Die brauchen das nicht. Die haben so eine feine Tonart entwickelt, wo man trotzdem versteht, der mag mich jetzt gerade nicht so gerne.
Ja.
Und das haben wir Deutschen, glaube ich, noch nicht. Also das wird spannend, was da rauskommt.
Ja, das glaube ich. Und in der Interaktion mit Patienten, also wenn es jetzt wirklich mal schwierig geworden ist, wenn irgendwas vielleicht auch schief gelaufen ist in der Behandlung oder so, das, wie hast du das dann empfunden? Also wenn du sagst, es ist nicht so wie persönlich, also wir Deutschen, wie du gerade eben erklärt hast, wenden ja dann ganz gern das Sie an, wenn es irgendwie schwierig wird, wenn Kritik aufkommt. Und die Schweden bleiben ja beim Du. Ist es dann nicht aber schwieriger in der Kommunikation für dich als Deutscher da? Hast du dich da nicht eingewöhnen müssen?
Das geht komischerweise sehr schnell. Ich muss mich hier jetzt angewöhnen, wenn mich irgendjemand, den ich gar nicht kenne, auf der Straße duzt.
Okay.
Weil es bei uns sprachlich nicht verankert ist. Also jemanden, den ich 2-3 Mal gesehen habe, da falle ich sehr schnell ins Du. Also auch tatsächlich mit Patienten, wofür ich mich auch zeitweise entschuldige.
Okay.
Weil ich nicht als distanzlos rüberkommen möchte. Ich kann den Unterschied, sprachlich kann ich den sehr wohl halten, aber im Gespräch ist es dann für mich einfacher, wenn ich jemanden schon kenne, Du zu sagen. Aber dass mich auf einmal irgendein Telefonkonzern duzt, möchtest du die neue 1 Gigabit Highspeed-Leitung, weiß ich nicht, ob ich das von dir will. Also die Schweden sind in der Kommunikation auch anders gestaltet. Ich kann wahrscheinlich die ganzen anderen Länder mit einem Du auch, aber in Schweden wird der direkte Konflikt nicht so gesucht, ausgetragen.
Ah, okay.
Also wenn ein Patient mit dir nicht zufrieden war, dann gehen die aus deinem Zimmer raus und gehen dann vorne wieder zur Anmeldung und sagen halt, also zu dem wollen wir nimmer.
Okay. Die klären das anders.
Genau.
Oder statt wütend irgendwie im Sprechzimmer.
Oder auch andersrum, wenn die, das sind ja alles nicht private Einrichtungen, das sind ja so MVZs quasi vom Gesundheitssystem getragen. Das heißt, jeder ist direkt beim Staat angestellt und nicht privat. Das heißt, die gehen dann halt auch an die Anmeldung und sehen, dass die einen nicht schwedischen Namen als Arzt haben. Da ist die Frage ganz klar, wie schaut das aus? Kann der Deutsch, kann der Schwedisch?
Okay.
Wird sich hier niemand erlauben, aber es ist eigentlich eine gerechtfertigte Frage.
Ja,
wenn ich zu dem gehe, versteht er dann auch, was ich sage?
Ja. Oder vielleicht, weil ich auch von mir weiß, dass ich mich nicht so leicht tue mit jemandem, der jetzt nicht meine Sprache spricht, dass ich mir jetzt dem gegenüber öffne oder mich dem erklären kann oder so. Ja, das stimmt, das ist bei uns ein bisschen verpönt, ne? Da ist man dann gleich, hat man gleich einen Stempel auf oder keine Ahnung, wie auch immer.
Ja, aber es ist trotzdem eine vollkommen gerechtfertigte Frage. Ich komme mit einem Problem irgendwo hin. Kann derjenige mir folgen? Kann der mir die Lösung adäquat darstellen? Ich meine, das kennen wir alle, wenn du irgendwie vollkommen entnervst, das dritte Mal bei deinem Handyanbieter anrufst, weil nichts funktioniert.
Ja.
Und dann versucht dir jemand im Telefoncenter irgendwie etwas zu erklären, wo du denkst, da halte ich sprachlich nicht mehr mit, aber nicht, weil es so toll ist, sondern weil es nicht nachvollziehbar ist.
Ja, und ich glaube auch, wenn es gerade um Gesundheit geht und so persönliches Wohl, wenn man weiß, mein Gegenüber versteht mich, das trägt ja auch zum persönlichen Wohlbefinden bei. Mhm. Und es gibt ja bei uns tatsächlich schon auch Stationen, wo ein sehr hoher Anteil an ausländischen Fachkräften mittlerweile da ist, sage ich jetzt einfach mal. Und da kommen ja immer schon wieder so Kritiken auf, ne? Gerade auch von Patienten, also Rückmeldungen, Evaluation, dass sie eben sagen, das finden sie einfach schwierig. Und das kann man ja schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Oder dass es jetzt, dass man jetzt die Sache an sich anzweifeln muss oder dass man demjenigen absprechen muss, dass er jetzt hier ist, um Gottes Willen. Sondern es geht einfach um die Sache an sich, dass man einfach gehört werden will und verstanden werden will.
Das ist ja auch abteilungsintern ein riesen Problem. Das ist ja nicht nur zwischen Patienten und Ärzten, sondern auch die große Frage ist, wer macht Nachtdienst, wer macht Wochenenddienst?
Ja.
Da braucht der Dienst, der Hintergrund haben, der Oberarzt hätte halt schon immer gerne jemand an der Front, der die Sprache versteht und sich äußern kann. Mhm. Weil keiner hat Lust, nachts um 2:30 aus dem Bett gerufen zu werden und nur ins Klinikum zu fahren, weil der diensthabende Kollege das Problem nicht darstellen kann.
Ja, genau. Also du hattest schon noch das Gefühl, als du damals in Schweden warst, das wird schon auch erwartet, dass du die schwedische Sprache lernst.
Das war Grundvoraussetzung.
Ja, ja. Es wurde auch ganz klar kommuniziert.
Ja, sicher.
Okay, wie lange hast du gebraucht, bis du richtig drin warst in der Sprache, bis du es einigermaßen konntest?
Also die ersten 3 Monate Sprachkurs, die hat jeder von uns, wir waren da mehrere, das ist kein Einzelunterricht, sondern Das sind dann so Gruppen. Nach 3 Monaten hat jeder von uns gedacht, ich lerne das nie. Vor dem Umzug hatte ich schon an jede Lampe, an jeden Stuhl, an jeden Schreibtisch, an den Kühlschrank Post-its hingehängt und habe die Namen brav draufgeschrieben. Das ist faszinierend, wie schnell man sowas auch wieder ignoriert, wenn es da hängt.
Ja, ja, ja.
Aber irgendwie, wenn man dann im Alltag ist, dann geht es relativ schnell. Also, dass man sich verständigen kann, 3/4 Jahr, 1/2 Jahr, mhm. Da kann man dann aber auch schon gut alleine über die Stationen ziehen und seine Arbeit machen, mit vielen Fehlern, aber man kommt durch. Und problematisch ist dann der nächste Schritt, bis man dann auch einen Witz versteht oder einen Witz machen kann.
Ja gut, Witz ist natürlich mal ein anderes Level von Sprache lernen. Ne?
Also das waren bei mir, das waren so 1,5, 2 Jahre, wo es dann langsam losgegangen ist, dass ich mich das auch getraut hätte. Also musste erstmal so weit sicher sein, irgendwo in einer Abteilung voller Fremder, hauptsächlich Schweden, und du machst einen Witz auf deren Sprache. Und auf keinen Fall lachen zum falschen Zeitpunkt, ja. Das ist auch blöd.
So unangebracht.
Ja.
Also du hast vorhin noch ganz kurz erzählt, dass die Ärzte, dass es quasi also mehr so MVZs gibt oder so Organisationen gibt, wie man es bei uns jetzt als MVZ vielleicht beschreiben würde, und dass die alle beim Staat angestellt sind. Also dieses Geschäftsmodell, das du hier hast, als niedergelassener Arzt in Deutschland, würde in Schweden gar nicht funktionieren. Also es gibt keine Kassenarztsitze und...
Das gab es mal, also das hat es gegeben. Ich meine, in den 80er Jahren hat man das angefangen, dass man da auch so Privatärzte sich niederlassen durften. Die durften dann auch mit dem Gesundheitssystem abrechnen. Das hat man jetzt die letzten 10 Jahre wieder aufgehört.
Ah, okay, man ist komplett von abgekommen.
Komplett. Also es gibt nur noch diese staatlichen...
Gesundheitseinrichtungen vielleicht?
Gesundheitseinrichtungen, das trifft es gar nicht so, weil sämtliche Fachärzte außerhalb der Allgemeinmedizin sind im Krankenhaus tätig.
Ah.
Und alle Patienten, bis jetzt auf, also in Schweden sind es gynäkologische Patienten und psychiatrische Patienten, gehen alle zuerst zum Allgemeinmediziner.
Also du grundsätzlich.
Hast junge, alte, Kinder, du hast HNO, du hast Dermatologie, du hast also das ganze breite Spektrum. Was hier sofort irgendwie schon an der Allgemeinmedizin vorbeigeleitet wird.
Okay.
Und in Norwegen ist es nochmal ein Tucken extremer. Da gehört also die Gynäkologie ganz klar in die Allgemeinmedizin, also alles mit Vorsorgeuntersuchungen, mit Abstrichen, mit Spirale rein, Spirale raus und so weiter, Stäbchen setzen, das macht der Allgemeinmediziner.
Okay. Bei uns ist es ja dann doch ein bisschen anders, ne? Also vielleicht auch der Grund dafür, wieso man nicht wirklich einen Facharzttermin bekommt bei uns.
Genau.
Ja. Also das heißt, der Normalsterbliche, gibt es Unterschiede in Schweden zwischen Kassenpatient und Privatpatient? Gibt's das
es gibt keine Privatversicherung.
Es gibt keine Privatversicherung. Also der normale Mensch kommt an den Facharzt gar nicht ran? Bevor er nicht beim Allgemeinmediziner war, quasi.
Genau. Und also Folgetermine dann, wenn du also erstmal, keine Ahnung, in der Psychiatrie eine Diagnose erhalten hast und eingestellt worden bist auf Medikamente und so. Die Folgetermine finden dann schon in der zugehörigen Facharztgruppe statt, ja.
Okay.
Aber erstmal wird alles vom Allgemeinmediziner gesehen.
Und wenn du jetzt die beiden Systeme gegenüberstellst, Deutschland, Schweden, so ganz pauschal übers Knie gebrochen, was findest du besser, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann, in einem Satz? Kann man es überhaupt vergleichen, die beiden Systeme?
Es kommt immer auf den Standpunkt an, von wo. Also von welchem Standpunkt aus man es vergleichen möchte.
Von deinem als praktizierender Allgemeinmediziner?
Von meinem als praktizierender Arzt habe ich hier das Risiko, das jeder Selbstständige trägt, also mit Personalverantwortung, mit Buchhaltung, mit Steuererklärung, mit Wareneinsatz, mit Kalkulation. Das kommt ja in der Allgemeinmedizin oder als niedergelassener Arzt noch dazu, dass du nur einen Bruchteil von deiner Zeit auf Medizin anwenden kannst und den Rest ist ja der ganze Umgebung.
Ist Unternehmer.
Genau.
Genau.
Wenn ich das allein vergleiche mit Schweden, dann habe ich eine Festanstellung in Schweden mit einem festen Urlaub. Mhm. In Schweden ist es so, dass jeder Angestellte mindestens 4 Wochen Urlaub in den 3 Sommermonaten Juni, Juli, August kriegt. Da hat er ein Anrecht drauf.
Die sind ein bisschen heilig da oben bei denen, gell? Mhm. Ja, mit ihren Sommerhäuschen und so, gell?
Genau.
Der Klassiker. Ja. Mhm. Ja. Da steht das Leben auch so ein bisschen still, ne?
Genau.
Ja.
Da musst du echt, wenn du da ein Ersatzteil fürs Auto brauchst und das ist nicht in Schweden vorrätig, dann, naja.
Brauchst du Geduld,
sagen wir mal so. Geduld und ein Fahrrad.
Okay.
Also das fällt schon mal weg. Was der durchschnittliche Allgemeinmediziner, als ich noch oben war, der hat am Tag 14 Patienten gesehen. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, weil ich glaube, jeder, der hier zuhört, der kennt das X-fache, was an Patientenkontakten stattfindet.
Ja.
Es ist in Schweden absolut üblich und gewollt, dass man am Vormittag um zwischen 10 und halb 11 zur allgemeinen Kaffeepause erscheint. Das mittags hast du eine Stunde Mittagspause und nachmittags ist nochmal so eine Kaffeepause.
Entschuldigung, wir reden von Kaffeepausen, wo kein Telefon klingelt, wo keiner irgendwie ein Konzil anfordert, wo niemand was von dir will, wo Pause ist.
Da ist in der Anmeldung ein Schild, wir haben Kaffeepause, wir öffnen wieder um.
Und dann sitzt das Team zusammen und trinkt Kaffee.
Da sitzen dann alle
geschlossen.
Geschlossen. Ich habe dann irgendwann mal in meiner deutschen Mentalität gemeint, ich müsste während der Kaffeepause noch dokumentieren von den Patienten vorher und ich bräuchte jetzt keinen Kaffee und ich kann mir einen holen. Ne? Ich bin dann nach ein paar Wochen angesprochen worden, dass das eher nicht so gern gesehen wird, weil man möchte sich schon im Team dann auch absprechen und begegnen und dann weiß man, wie es jedem geht. Und es wäre schon schön, also mir wurde nahegelegt, dort zu erscheinen.
Okay, du siehst mich sprachlos, okay.
Es wird also die Arbeitszeiten fangen um 8 an, um 10 ist Kaffeepause, zwischen 12 und 1 ist mittags, nachmittags um 14:30 ist Kaffeepause, um 16 Uhr kommen keine Patienten mehr und bis 17 Uhr ist Telefonzeit. Oder allgemein Verwaltung für irgendwelche Überweisungen und Antworten auf Röntgenüberweisungen und so weiter.
Schön.
Ja.
Okay.
Dann hat der Allgemeinmediziner da oben, zumindest vom Arbeitgeber her, keine Bereitschaftsdienste, also überhaupt keine Dienste. Du hast nach 17 Uhr und am Wochenende frei, Feiertage frei. Du bist aber herzlich willkommen in den Krankenhäusern, wenn du noch Dienste schieben möchtest.
Freiwillig darfst du also? Okay.
Oder was auch gerne gemacht wird, ist, dass man einen Teil seinen Urlaub, dass man da die Familie einpackt und sagt, okay, ich war noch nie in Nordschweden oder in Norwegen. Ich packe die Familie und arbeite 3 Wochen in Norwegen und wir machen nochmal 2 Wochen Urlaub. Dann ist der Urlaub locker verdient und man sieht was anderes. Also man kann auch überall irgendwo als Vertretung hingehen. Wenn man in einem von den skandinavischen Ländern eine Zulassung hat, dann kriegt man die auf Anfrage automatisch für die anderen.
Ah, okay. Also da besteht schon enges Bündnis quasi.
Genau, die Sprachen sind ähnlich. Also als ich in Norwegen gearbeitet habe, da habe ich einfach Schwedisch weitergesprochen und die Norweger haben auf Norwegisch gearbeitet und das geht sich wunderbar aus.
Okay. Ist es wie so ein Dialekt? Kann man sich das so vorstellen?
Extremer Dialekt, ja.
Also
ist ungefähr wie so vom Vergleich her vielleicht wie ein Kölner in der Deutschschweiz.
Okay.
Also man muss gut zuhören und man muss auch mal nachfragen, aber im Prinzip ist es
gut. Aber man versteht sich, genau. Ohne dass man jetzt einen Sprachkurs vorher machen muss.
Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Und mit dem Dänen ist es das Gleiche. Die nuscheln ein bisschen mehr aus unserem Sprachverständnis raus, aber man kommt gut durch.
Okay.
Und das wissen auch alle, also da gibt es auch keine Ressentiments, wenn du dann als Däne in Schweden arbeitest, das gilt ja in alle Richtungen, dann ist es halt ein Däne, aber das ist okay.
Okay. Also da gibt es auch nicht so, wie sagt man denn, weißt du, so, ach, das sind die Norweger, so komische Klischees.
Natürlich gibt es die auch, so, doch. Gibt's auch schon. Ja, also die Norweger sind ungefähr so schlimm wie die Österreicher in Bayern.
Ah, okay.
Also, also das ist schon eine, aber nicht ernst gemeint. Okay. Also die schimpfen schon auch, so wie wir halt über die Österreicher. Mhm. Aber, ich meine, es ist verdient, aber es hat eigentlich keine Grundlage.
Okay. Es hört sich ja alles echt wahnsinnig schön an. Also auch für mich, der jetzt hier in Deutschland im Gesundheitswesen arbeitet. Und jetzt kommt für mich natürlich die große Frage, oder stellt sich für mich die große Frage, warum bist du zurück nach Deutschland?
Also das... Es waren tatsächlich persönliche Gründe.
Okay.
Ich bin dort oder war dort in einer Beziehung, die hat sich gelöst und ich habe dann die nächsten 2-3 Jahre genutzt und habe mir eben über diese Vertretungen, die ich gerade erwähnt habe oder angesprochen habe, Schweden und hauptsächlich Schweden angesehen und ich war auch in Norwegen. Also das hat mich gereizt. Mo i Rana, finde ich, ist ein toller Name. Ich wollte unbedingt da oben arbeiten, das ist am Polarkreis. Ich war dann dort, es war schön. Mo i Rana ist hässlich. Aber es ist halt so, wenn du viele Vertretungen machst, ich habe das perfekte Packsystem für meinen Subaru-Kombi gehabt, ne? So Plastikkisten, das war die Küchenkiste, das war die Badezimmerkiste, Klamotten und dann noch, was ich an Elektronik brauche, Computer, Ladegeräte und so weiter. Du bist dann wirklich so gerüstet, dass du innerhalb von 1,5 Stunden komplett reisefertig bist und gehst auf die Fahrt zu einer neuen Dienst- oder Wirkstelle. Wirst du auch wieder freundlich aufgenommen und kannst da weiterarbeiten. Das Zweite, das Nächste, was halt toll ist in Schweden, also du hast ja nicht 28 Praxisverwaltungen, sondern da gibt es halt so feine Unterschiede. Aber im Prinzip brauchst du einen halben Tag Einarbeitung, da kommst du mit jedem System zurecht.
Mhm.
Bei mir oder war dann das Problem, warum ich zurückgekommen bin, irgendwann fühlst du dich entwurzelt, weil man kann sich halt vorstellen, wenn du überall irgendwie neu hinkommst und alle wissen, ne, nett, schön, dass er da ist, scheint ein netter Kerl zu sein, aber der bleibt 6 bis 8 Wochen. Okay. Du kriegst halt keine Freundschaften oder findest niemanden, der dich zum 40. einlädt oder das heißt, die sind alle nett und super und du kriegst Tipps, was du am Wochenende machen kannst, aber du machst es halt definitiv alleine.
Mhm.
Und das ist für eine Zeit schön, aber irgendwann habe ich mir gedacht, mein Deutschland ist eigentlich auch schön. Bis mir dann in Deutschland bewusst geworden ist, dass ich ja in diesem tatsächlich schönen Land aber nie gearbeitet habe. Und das medizinische Ökosystem in Deutschland hat mir schwer zu schaffen gemacht. Also ich glaube, wenn ich damals anders aufgestellt gewesen wäre, also wenn ich dort noch eine Anstellung gehabt hätte oder ich wäre wahrscheinlich auch wieder zurückgegangen. Aber okay. Dann war es halt so und ich war da. Jetzt bin ich glücklich mit meiner Familie und mit meiner Praxis und ich fühle mich pudelwohl. Aber so prinzipiell von der Lebensplanung her, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann war es aus Schweden wegzugehen.
Okay. Weil du bist ja nicht nur nach Deutschland gekommen und hast dann hier im Gesundheitswesen gearbeitet. Du hast ja quasi den Deep Dive gemacht und hast gleich eine Praxis übernommen, was ich ja echt krass finde.
Nee, das war kein Deep Dive. Ich habe erst mal hier gearbeitet und habe gedacht, naja, jetzt bist du fast fertiger Facharzt in Schweden, machst halt den Rest in Deutschland. Bis ich dann rausgefunden habe, dass zwar die Schweden die deutsche Ausbildung anerkennen, aber die Deutschen die schwedische nicht.
Ah, wie hätte es auch anders sein können, nicht wahr?
Genau. Und dann verbringst du erstmal so 1,5 Jahre in dem Gerenne von Pontius und Pilatus und dich dann auf einmal mit Abrechnungsziffern und Diagnosecodes und so weiter, das machen ja in Schweden alles nicht die Ärzte, auseinanderzusetzen und Wohnungsfinden und Steuererklärung und hast du nicht gesehen, alles was du dir halt irgendwie die letzten 6 Jahre
erspart hattest.
Ja. Und dann findest du raus, dass die ganze Zeit, die du in irgendwelchen Fachabteilungen zugebracht hast in der Ausbildungszeit, also Rinder von einem Dreivierteljahr Psychiatrie und innere Medizin und Orthopädie, und dass dir davon quasi nichts anerkannt wird. Gar nichts. Ich habe also die Weiterbildung zum Facharzt mindestens 1,5 Mal genossen, wenn nicht fast 2 Mal.
Das ist aber dann schon ein Deep Dive, kann man schon sagen, du.
Ja. Und man kommt sich halt auch dezent vereimert vor, wenn du in Schweden verantwortlich warst für eine Anzahl X an Patienten in der Allgemeinmedizin ohne Facharzt und selbstständig gehandelt hast. Und so wird dir das nicht anerkannt. Du musst dann in Deutschland wieder auf Station Innere und am Wochenende Nachtdienste schieben, weil du hast ja die Ausbildung nicht. Ist spannend. Also
macht schon was mit einem, gell?
Hashtag Fachkräftemangel und Anerkennungen vom Ausland. Ein Deutscher mit einem deutschen Studium geht ins europäische Ausland, macht dort eine Weiterbildung, kommt zurück und die Weiterbildung wird nicht anerkannt. Da finde ich den Gedanken, dass wir Fachkräfte brauchen, schon sehr spannend.
Nee, ist schon spannend.
Was wir dann aus dem Ausland anerkennen, was definitiv nicht in Deutschland studiert hat und die Sprache nicht kann. Also ich frage mich echt, was da gerade falsch läuft, weil dann wird eine deutsche Ausbildung und eine schwedische Weiterbildung nicht anerkannt, aber eine syrische Ausbildung mit dem Studium und mangelnden Sprachkenntnissen wird dann gefördert und gepusht, um im deutschen Gesundheitssystem arbeiten zu können. Das kann mir gerne jemand erklären.
Ja, das ist ja oft dann so ein Politikum, ne? Also halt politische Bewegungen.
Wobei ich nichts gegen syrische Ärzte habe.
Nein,
also
ich kenne auch genug viele, die einfach eben gut sind und gut ausgebildet sind.
Das war jetzt ein namenloses Beispiel.
Ja, genau, das war jetzt nicht darauf bezogen, ja. Manchmal kann man es einfach nicht ganz nachvollziehen. Und dann denkt man sich schon, dass unser Fachkräftemangel irgendwie so ein bisschen herangezüchtet ist, ne?
Ist er.
Über all die Jahre.
Ist er, ganz klar ist er das. Und dann sollte man halt sich überlegen, welche Schiene man fährt. Die Schweden haben gesagt, okay, die Ausbildung ist uns zu teuer, wir kriegen die Zahlen nicht hin. Dann zahlen wir lieber denjenigen viel, die vom Ausland herkommen, und sparen uns einen langen Studiengang.
Ja.
Aber wir müssen uns halt überlegen, machen wir ein tolles Studium und riskieren, dass die Leute nach dem Studium weggehen. Dann haben wir das Geld halt auch verpulvert. Oder schaffen wir tolle Studienbedingungen oder tolle Ausbildungsbedingungen und schaffen danach die Arbeitsumgebung, dass unsere Fachkräfte gerne in Deutschland bleiben, dann wäre das Ganze doch gut investiert.
Ja.
Die Patienten hätten auch noch was davon. Aber wahrscheinlich wird das zu meinen Lebzeiten nichts mehr.
Kann schon sein, ja. Aber es ist schon, also da bin ich so, dir so zuhöre, du hast in einem Land gelebt, wo es schön war für dich als Mediziner zu arbeiten, kann man das so zusammenfassen? Kommst hier zurück, kriegst erstmal die Klatsche, dass das alles nicht anerkannt wird oder du das dann nochmal durchlaufen musst und viel, viel Zeit und Energie aufwenden musst, bis du dann endlich dein Facharzt dann hier in Deutschland anerkannt oder dir zugesprochen wurde oder wie auch immer. Und dann hast du noch eins draufgesetzt und hast dich, jetzt kommt die Praxis ins Spiel irgendwann mal, ja, hast dir dann auch noch eine Praxis übernommen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, also
bemerkenswert ist ja wertfrei, ne?
Nein, aber dass du einfach den Biss hattest und nicht dann das hingeschmissen hast und gesagt hast, nee, du gehst wieder zurück nach Schweden. Es gibt ja auch viele Mediziner oder Pflegefachkräfte, die eben den Schritt ins Ausland gehen, weg von hier, weil sie eben sagen, ja, die Bedingungen sind eben so blöd und du kommst vom Eldorado nach Deutschland und bleibst dann hier hartnäckig. Du bist ja auch natürlich belohnt worden, weil du deine Frau hier kennengelernt hast und deine Familie bekommen hast. Also persönlich hat es sich, glaube ich, für dich unterm Strich schon gelohnt. Und ich glaube, du bist auch heute sehr zufrieden, oder du machst zumindest immer den Eindruck, wenn ich zu dir in die Praxis komme, dass du sehr zufrieden bist. Und was ich sehr schön finde, ist, dass wenn man zu dir kommt, du bist ja auch ein Hausarzt, sag mal einfach, ja, kann ich hier so sagen. Ich finde es immer sehr schön, wenn man bei euch merkt, in der Praxis, da herrscht irgendwie so ein anderer Vibe im Umgang miteinander. Und wenn ich dir so zuhöre, dann glaube ich schon, dass du für dich schon versucht hast, einiges aus Schweden mitzunehmen und heute immer noch anzuwenden, oder es hat dich einfach geprägt und das merkt man einfach, wenn man zu dir in die Praxis kommt.
Das hat mich geprägt und auch die Erfahrung, die ich als Arbeitnehmer gemacht habe, hat auch dazu beigetragen. Noch kurz zu dem, was du gemeint hast, irgendwie hier den Deep Dive, also dass ich dann letztendlich tatsächlich hier geblieben bin, verdanke ich tatsächlich, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Also das ist meine jetzige Frau und die habe ich in der vorherigen Praxis kennengelernt. Und den Sprung haben wir zusammen gewagt, weil ich mit meinem Kenntnisstand, gerade mit dem, was die Hintergründe angeht, an Zahlen, Ziffern, Abrechnungen, steuerlichen Dingen, den ganzen Papierkram. Wen muss ich dann anschreiben, wenn ich die Zulassung für haben will? Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte. Wahrscheinlich intellektuell hätte ich es irgendwann irgendwie hingekriegt. Aber ob ich dann diese Vielfachbelastung hingekriegt hätte oder ob ich das hätte wollen, das ist ja die andere Seite.
Man muss ja dazu sagen, du hast natürlich auch, was das anbelangt, einen sehr guten, in Anführungszeichen, Fang gemacht, weil deine Frau ist, glaube ich, Sozialwirtin oder wie heißt es? Also die ist da nochmal Fachwirtin. Fachwirtin, genau. Also die ist da nochmal ganz anders drin in dem Thema und sehr viv. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch das, was man merkt, wenn man zu euch kommt. Das ist eure Praxis. Also ihr zwei beide rockt es und macht es und seid da wirklich so ein Power-Couple, die da sich ihren Platz geschaffen haben in diesem System. Und trotzdem noch Spaß bei der Arbeit haben. Und das finde ich bemerkenswert.
Das finden wir, glaube ich, zwischen euch selber bemerkenswert.
Ja, wunderbar. Also ich glaube, wir könnten noch 5 Stunden quatschen, aber ich sage jetzt erstmal danke für das Gespräch. Es war ein sehr interessanter Einblick in eine andere Arbeitsweise, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns bestimmt nochmal zusammensetzen, vielleicht irgendwann.
Jo, gerne.
Ja?
Jo.
Vielen lieben Dank, Michael.
Gerne. Dankeschön.
Was für ein spannender Einblick. Mich hat besonders beeindruckt, dass flache Hierarchien in Schweden kein nettes Extra sind, sondern die Basis dafür, dass alle langfristig gesund und motiviert bleiben. Frag dich heute doch mal, wie würde dein Arbeitsalltag aussehen, wenn das Wir mehr zählen würde als die Hierarchie? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit deinem Team oder einem Kollegen, dem ein bisschen schwedische Gelassenheit gerade gut tun würde. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Das hilft mir nämlich enorm, noch mehr Gestalter im Gesundheitswesen zu erreichen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.